antikapitalistische Ressentiments gehen mal nach links und mal nach rechts, historisch gesehen. Und sie gehen jetzt eher nach rechts, weil erstens eine gewisse Enttäuschung mit dem Kommunismus und das und jenes ja stattgefunden hat in den 90er Jahren, und das ist immer noch tief. Und zweitens, die Rhetorik der Linke und die Rhetorik der Mainstream, des westlichen Mainstreams, hat sich zu sehr angenähert. Das heißt, Humanismus, Menschenrechte, Demokratie, das sagt Herr Bush, ja, das sagen auch Opponenten von Herr Bush, von der Demokratischen Partei und von sozialistischen Bewegungen, also alle schwören auf den Internationalismus und eben Menschenrechte, Humanismus, Demokratie, das ist so ein Mantra. Ja? Und dieses Mantra scheint so zu funktionieren, dass der Konflikt zwischen links und Mainstream eingeebnet ist. Wobei die Rechte kann sich gut profilieren mit dem sozusagen mit dem Nationalismus und mit allen möglichen Sachen, ja, die in dieser Raste und dieser Mantra nicht so gut passen. Sozusagen, wenn man oppositionell sein will, ja, ist es einfacher, das auf der rechten Seite zu machen, als auf der linken Seite momentan. Weil Linke und Mainstream sind, wie gesagt, rhetorisch zu sehr miteinander verschmolzen und verbunden. Es ist nicht interessant, dass Nobelpreis für den Frieden jetzt einen Typ bekommen hat aus Bangladesch, der es geschafft hat, für die Ärmsten auch ein Banksystem zu errichten. Ja? Im Grunde geht es darum, und Milliardär geworden ist. Ja? Das heißt, dadurch, dass er Kredit gegeben hat, 1 Dollar oder 2 Dollar und so weiter, was früher die Banken nicht gemacht haben. Das heißt, er hat praktisch für die Erweiterung des Kapitalismus auf die ärmsten Bevölkerungsschichten den Nobelpreis für Frieden bekommen. Ja? Die ganze Geschichte von der Partizipation, ja, die ganze Rhetorik von der Partizipation geht in die gleiche Richtung. Weil partizipiert an was eigentlich? An der Weltmacht. Also im Endeffekt sozusagen die linke Position, wie sie heute funktioniert, und den ökonomischen Mainstream lassen sie zu schwer voneinander unterscheiden, dass man daraus irgendetwas Oppositionelles überhaupt zimmern kann. Das ist ein bisschen das Problem. Und das Problem wird eine Zeit dauern. Sie wissen, dass alle Ideen, bevor sie wiederkommen oder Wiedergeburt erfahren, müssen ein bisschen schlafen. Sie müssen ein bisschen so eine Zeit der Ruhe haben. So 20 Jahre, ja, in der Regel ist es. Dann werden sie wieder kräftig, virulent und so weiter. Also ich habe das Gefühl, dass sozusagen eine gewisse Schlafperiode jetzt angetreten ist, was nicht bedeutet, dass linke Positionen nicht weiter vertreten werden, sie werden weiter vertreten. Nur die haben diese Sprengkraft, gesellschaftliche Sprengkraft, nicht wie in anderen Zeiten, in den 60er Jahren, habe ich das Gefühl. Aber es ist nur eine Einschätzung, das kann auch anders kommen. Es ist eher so ein Gefühl.
Mich hat mir meine Frage vielmehr interessiert. Das ist für mich jetzt noch nicht so ganz beantwortet. Und ich klage immer, wieso dann gerade die Rechte und diese Sprache? Was Sie haben vorher von Werten erzählt.
Ja, weil die Rechte keine besondere Vorliebe hat für für die Demokratie oder Offenheit oder eigentlich Kapitalismus, freie Märkte und das alles, sondern für die Werte eben. Ja? Und man kann sozusagen eine Werteopposition bilden. Ja? Man kann sagen, ich vertrete bestimmte Begriffe von Werten, den bestimmten Begriff von Ehre, bestimmte Werte der Nation, und auch dann, wenn sie in einen Konflikt geraten mit den Zielen der Demokratie und so weiter und so fort. Ja? Und das gibt der Rechte eine gewisse Schärfe, ja, die linke Position momentan nicht hat. Ja, die hatte eine Schärfe in der Zeit des Klassenkampfes, ja, wo wirklich sozusagen Kampfstrategien entwickelt worden waren. Und jetzt ist die Linke in keiner Kampfsituation drin, ja. Und die Rechte aber melden sich, nicht die Rechte im Sinne Bushes, sind ja noch Mainstream, aber die Rechte, die ja auf eine gewisse geistige Wiedergeburt, auf den Vorrang bestimmter Werte über den Profit und ökonomische Notwendigkeit ausgeht, also das schlummert irgendwo. Ich weiß nicht, wie weit es geht, ja, aber dass es ein gewisses Potenzial dort gibt, das ist nicht abzustreiten. Wobei wir nicht wissen, wie es sich entwickelt. Ja, vielleicht entwickelt sich gar nicht oder entwickelt ganz anders. Ich habe nur das Gefühl, dort gibt es ein gewisses Sprengpotenzial, das sich irgendwann auch bemerkbar machen soll. Es gibt auch interessante, also die beste Lösung in solchen Zeiten wie unsere. In so etwas wie nationaler Sozialismus. Das heißt, wo man sozusagen der Rechte, extreme Rechte mit der extremen Linke kombiniert, gegen die Mitte. Das passiert jetzt in einigen Ländern, die wir alle kennen oder nicht so kennen, und einigen Gruppen. Also schauen wir, wie es weitergeht. Aber eine gewisse Reaktualisierung der rechten Ressentiments, der rechten kapitalistischen Ressentiments, das wurde schon von Fukuyama prophezeit. Als er Ende der Geschichte geschrieben hat, alle haben nun gelesen Ende des Sozialismus und Ende der linken Idee, Ende der Geschichte, der Auflösung in liberalen Kapitalismus. Aber dann gibt es ein letztes Kapitel, dieses letzte Kapitel hat Newton gelesen, glaube ich, wo er schreibt, dass wenn der linke Potenzial weitgehend aufgesaugt ist vom Mainstream, also zumindest so sieht er, man kann echt nicht sagen, dass der rechte Potenzial vollständig aufgesaugt wird. Und dort bleibt sozusagen ein gewisser Fragezeichen. Und ich bin mit dieser Analyse partiell einverstanden. Ja. Vielleicht auch daraus wird ja nichts. Ja. Wie in Italien haben wir zum Beispiel erlebt, dass auch die Rechte, wenn sie versucht, an die Macht zu kommen, was auch passiert ist, ja, die Partei, die vor kurzem ein Teil der Berlusconi-Koalition war, das war Nationale Allianz, das heißt die Partei, die Mussolini-Partei, ja, Sie hat aber auf dem Weg zur Macht so viele Prinzipien aufgegeben wie früher die Kommunistische Partei. Also man kann schon sagen, dass auch die Rechte unter Umständen bereit ist. Also man weiß nicht, wie es läuft. Ja? Wenn es auf eine Krise läuft, dann werden diese Rechte potenziell mobilisiert. Wenn es nicht auf eine Krise läuft, dann beginnt die Rechte einen Marsch durch die Institutionen. Ja? Das heißt, hier NPD und dort, wie dort Nationale Allianz wird mit jedem Jahr mehr und mehr verzichten müssen und wird verzichten auf ihre Prinzipien, bis es zustande kommt, dass von diesen Prinzipien nichts mehr übrig bleibt. Das kann auch kommen. Und das ist zum Beispiel in Italien genauso gekommen.
Ich habe noch eine Frage, auch zur Gegenwart. Und zwar interessieren mich ja die Lebensformen. Und das heißt, wir haben über die Askese gesprochen und über die Verschwendung, die sie der Poetmonie betreibt. Das sind ja, die sind zwar irgendwie verwandt als Strategien, aber nicht unbedingt identisch, würde ich sagen. Und ein bisschen frage ich mich, wo man das in der Gegenwart verorten könnte. Also ich glaube, letzte Woche oder sogar zu einer Nacht ist eben der Kurt Cobain von Nirvana hat Elvis Presley abgelöst als festverdienender Tote.
Ja.
Und der ist sicherlich natürlich so ein Poetmodell. Also er hat sich selbst umgebracht und mit Drogen zugrunde gerichtet und so weiter. Trotzdem irgendwie, dieser Lebensstil ist andererseits so ein bisschen verschwunden mit Kurt Cobain. Ich weiß nicht, ob es da gegenwärtige Figuren gibt, mir fallen irgendwie keine richtig ein. Also Kurt Cobain ist so eine letzte Christus gewesen in dem Sinne. Und andererseits, die Askese ist eben so totaler Mainstream geworden, dass man sich fragt, also jeder Angestellte, der irgendwie täglich 15 Stunden arbeitet oder so, betreibt ja eine Form von Askese. Das heißt, man fragt sich, wie in einer solchen Situation, in einer Gesellschaft, in der diese Art von Lebensformen derartige Eskalationen erfahren haben, was das bedeutet für die generelle Ökonomie. Also für die allgemeine Ökonomie im Sinne von Partei und Groß. Oder ob es überhaupt irgendwas bedeutet.
Naja, es ist so, dass die Askese, die jemand treibt, der so viele Stunden arbeitet und so weiter, es ist keine Askese im Sinne von Kurt Cobain oder eines Säulenheiligens. Weil er arbeitet und etwas für seine Arbeit auch erwartet. Das heißt, er erwartet die Anerkennung für die Arbeit. Damit ist seine Askese abgegolten. Ja. Dann schaut man auf die Wahrheit, auf die Arbeit und nicht auf die Askese. Ja, interessant ist, bei den Säulenheiligen ist, dass er nichts tut. Außer dass er sich ruiniert. Ja? Dann wird sozusagen die Aufmerksamkeit des Zuschauers abgelehnt von Idee zum Körper. Ja? Er sieht jemanden, der stirbt in der Sonne, ja, und stirbt langsam. Und fragt sich, warum tut er das und wie soll ich darauf reagieren? Ja? Und kommt zum Schluss, ich kann nur darauf reagieren, indem ich an Gott glaube. Und so ist es mit Kurt Cobain, dass sich sozusagen im Grunde nicht singt, ja, weil, und so, ja, sondern sich sozusagen ruiniert öffentlich. Und dann fragt man sich, wie soll ich darauf reagieren? Also ich kaufe eine Platte. Ja. Das ist im Grunde das Gleiche. Damit, und da gebe ich Ihnen sicherlich recht, damit so etwas überhaupt funktioniert, muss man sicherlich so etwas wie eine Plattform haben. Man braucht eine gewisse Szene, gesellschaftliche Szene, einen gewissen Ort, an dem diese Praktiken des Selbstruinierens effektiv wahrgenommen werden und fähig werden, die Leute unter Druck zu setzen. Ja? heute sind das sicherlich, sie sind für die westliche Welt nur partiell die Helden, aber sie sind das zum Teil. Das ist sicherlich Bin Laden und Atta und alle diese Leute, die Kurt Cobain abgelöst haben. Ja? Sie sind sozusagen die massmediale Helden unserer Zeit. Einer nach dem anderen erscheinen Filme über sie, Spielfilme, Dokumentarfilme, Biografien. Das Gesicht von Bin Laden oder die Figur von Atta, diese Szene, die wie er geht ja zum Flugzeug, ja, oder von der Kamera genommen wird. Das ist eine Ikone unserer Zeit. Ja, das ist einfach ein neuer Schauplatz. Die Frage ist nicht, wo man was tut, ja, und mit welchen Mitteln. Die Frage ist, was man tut. Ja. Also man muss sich spektakulär ruinieren. Man muss das Potlatch inszenieren können. Und dann, man muss eine gewisse Fähigkeit haben, zu erkennen, welcher Ort dazu zu einer gewissen Zeit gut passt. Ja. Aber vor allem ist es wichtig, dass man nicht das Gefühl erweckt, der Instrumentalisierung, dass es zu irgendetwas dient. Das Interessante bei Atta ist, dass es eigentlich ein sinnloser Akt war, ja? Und im Grunde keine Bedeutung hatte. Ja? Genauso bei der Sonnenheiligen, genauso bei den Bildern von Cézanne und Van Gogh und so weiter, die haben keinen Sinn insgesamt gesehen. Oder die Lieder von Kurt Cobain oder seine Performance. Die haben nur Sinn, indem sie als Reliquien dann auftreten können in der symbolischen Kunst. Sicherlich muss man ein Gespür haben für den richtigen Ort und Platz.
So. Ich hätte eine ganz kurze Frage. Und zwar, es gibt, glaube ich, noch ein Gegenmodell von dem, was der Jan gerade meinte, vom asketischen Arbeiter, nämlich dem ständig überschätzenden Arbeiter, der sich ständig mit seinem Ziel immer höher steckt, ohne überhaupt die Möglichkeit zu haben, in der Zeit das überhaupt annähernd zu erreichen. Und selbst wenn er in dem Prozess drin ist, immer wieder das Stil hoch, dass immer wieder nur alles nur Fragment sein lässt. Das ist ja auch im Prinzip, was man heute auch den absoluten Karrierekiller bezeichnet. Ständige Selbstüberschätzung. Gibt es da nicht die Möglichkeit, sich auch öffentlich zu formulieren in diesem Sinne, dass man natürlich als Ziel auf, also sich selber setzt, Arbeiten zu tun, aber gleichzeitig weiß, während man versucht, diese Arbeit zu erstreben, dass man sie niemals erreichen wird. Das ist ja auch im Prinzip eine Form der Selbstzerstörung, nur eben positive Richtung.
Naja, wenn es positive Richtung ist, dann ist es schon erledigt. Aber nehmen wir, dass es nur als Selbstzweck verstanden wird. Ja, man fragt nur wie. Also wenn man beginnt, so etwas zu machen in einem Büro, dann wird man schnell rausgeschmissen. Also man fragt sich nach der Bühne, also was ist die Bühne und was ist der Kontext, in dem, sicherlich, im Grunde haben Sie recht, ja, das Prinzip ist, das Unmögliche erreichen zu wollen und das Unmögliche aber nicht möglich erscheinen zu lassen, sondern von Anfang an dieser Vorgang, das Unmögliche erreichen zu wollen, als einen reinen Selbstniedergang zu inszenieren. Ja? So dass sozusagen, wenn man diese Inszenierung sieht, dann weiß man erstens, dass es sich darum handelt, dass das Unmögliche erreicht wird oder erreicht werden muss. Und zum Schluss kommt, das Unmögliche gibt es. Ja? Es ist in dem Fall nicht erreicht worden, aber oder vielleicht sogar, aber du gibst es. Also ja, aber die Frage ist, wie? Die Frage ist immer, wie? Ja, wie macht man das? Das ist die Frage, die auch gestellt worden war von Jan. Und das ist sicherlich von Teil die richtige Frage. Das heißt, was Ökonomie? Ja, aber wie kann man das in einer konkreten ökonomischen Wirklichkeit, das ist wirklich eine symbolische Ökonomie, realisieren? Das ist eine schwierige Frage. Das ist auch zum Teil die Frage des Glücks. Ja, ja, ich glaube, Fatum spielt eine große Rolle. Dass man sozusagen, wie Andy Warhol gesagt hat, der falsche Mann am richtigen Platz ist. Das ist sozusagen, wie man, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, und, aber der falsche Mann am richtigen Platz sein, ist sozusagen, ist auch die Frage des Glücks. Also Erfolg im Symbolischen, nicht im Materiellen.
Sie haben davon gesprochen, dass die Selbstzerstörung oder die Askese sozusagen die Gesellschaft unter Druck setzt. Und dass sie sich diesen Druck entledigt, indem sie sozusagen verehrt. Gibt es in diesem Zusammenhang sozusagen eine Figur der Schuld, also dass sozusagen eine kollektive Schuld besteht, nicht genug verehrt zu haben?
Hm. Ja, klar. Ja, das ist der Mechanismus der auch Freud, ja, ungefähr zur gleichen Zeit, also 20 Jahre, analysiert hat, in seinem Mythos, sozusagen philosophischen Mythos, in der Stärke des Monotheismus. Er spricht darüber, dass, wenn Sie sich erinnern, dass der Monotheismus beginnt damit, dass die Brüder sich gegen den Vater verbinden, den Vater, den alten Vater sozusagen umbringen und so etwas wie eine Republik, das heißt die, sozusagen die Gesellschaft der Gleichwertigen zu gründen, so etwas wie die französische Revolution beschrieben. Ja? Er versetzt das sicherlich in die ägyptische Vergangenheit und Moses und so weiter, aber der Fakt, was er beschreibt, ist die französische Revolution. Mit dem Prinzip der Gleichheit und Brüderlichkeit, ja, dass die Brüder sozusagen den König, ja, den Vater umbringen und dann sozusagen die neue Gesellschaft gründen. Aber irgendwo, er sagt nach 70 Jahren, hat er gerechnet, sozusagen entsteht der Monotheismus, das heißt die Verehrung des toten Vaters. In dem Fall sind sozusagen diese Brüder auch Verbrecher, die haben den Vater umgebracht, den Führer. Ja. Wir haben jetzt, wie ist es hier, 2007, ja? 2006, ja. Also 60 Jahre nach dem Hitler-Selbstmord so ungefähr. Wir haben praktisch eine Flut von Filmen über Hitler, Bilder, Bücher, ja. Es kommt eine große Ausgabe von Friends-Fotos von Hitler privat und öffentlich. Haben gestern gesehen einen Film über Hitler. Angeblich kritisch, aber eigentlich. Nee, nicht im Sinne ideologischer Weise. Einfach zeigen, als große Führung, als Genie. Haben Sie auch gesehen. Und so weiter. Das heißt, wir brauchen noch 10 Jahre, nach der Freudischen Rechnung, damit das deutsche Volk sozusagen diese Schuld bewusst wird und sozusagen Hitler frei kommt. Aber jetzt meldet sich das schon. Und Hitler sicherlich ist ein Kurt Cobain. Ja? Das ist jemand, der sozusagen Selbstmord inszeniert. Im Grunde eine suizidale Politik macht und suizidal redet. Ja? Im Sinne von sozusagen Selbstverausgabung als große Geste, die historisch ewig dauern. Ja, das ist sozusagen. Wir müssen in unserer kurzen Lebenszeit, sagt er, immer wieder etwas Großes leisten, woran sich die anderen dann erinnert. Und das Große ist immer Selbstmord letztendlich. Ja. Also Selbstvernichtung inszenieren, ja, die sozusagen in Erinnerung bleibt. Und das funktioniert auch ja sicherlich in seinem Fall. Das ist aber die Schuld einer anderen Art. Nicht die Schuld, und er wird auch anders abgegolten. Es ist nicht die Schuld, wie Freud sagt, jemand wird umgebracht und dann wir fühlen Schuld. Ja? Ich glaube, diese Art Schuld fühlt man eigentlich nicht. Ja? Ich glaube, Freud irrte sich. Und Moos und Bataille und Kojève psychologisch liegen besser. Der Verbrecher führt keine Schuld. Und die Schuld fühlt man im Rahmen eben der symbolischen Ökonomie. Das heißt, es passiert etwas, was ich nicht richtig beachtet habe. Ja, was ich nicht anerkannt habe. Ich habe die Schuld als Betrachter. Ja, das ist eine merkwürdige Schuld. Es ist nicht die Schuld als Täter. Ja, es gibt Schuld als Täter. Ja? Ich habe etwas getan und habe Reue. Ja? Das ist ein anderes Mechanismus. Und ich glaube nicht, dass dieser Mechanismus sozusagen kulturbildend ist. Das haben wir auch nicht geglaubt. Es gibt eine subtile, aber wirksame Schuld, kein guter Zuschauer zu sein. Etwas übersehen zu haben. Etwas nicht gehuldigt. Ja, etwas Wichtiges, was vor meinen Augen passiert ist, nicht erkannt zu haben. Ja, und das ist eine sehr, sehr tiefgehende Schuld, die eben die Kultur provoziert, diese Schuld ständig abzubezahlen, indem man eben Biografien schreibt und filmt und Geschichte schreibt und die Geschichte schreibt und überschreibt. Ja, und so, dass man etwas nicht bemerkt hat, was man bemerken sollte. Ja. Und man versucht das zu kompensieren. Ja. Die ganze Geschichte von Zeiger so, ja, dass sozusagen Konversation für das Übersehene eigentlich nicht wahrgenommen. Weil die Geschichte ist so, ja, man schreibt nicht das, was immer schon bekannt ist und so weiter. Das macht man vielleicht für die Schulbücher. Aber wenn man eine historische Abhandlung, eine bedeutende historische Abhandlung schreiben soll, schreibt man immer über etwas, wovon man denkt, dass man das unrechtmäßig nicht erwähnt hat, also nicht akzeptiert hat und nicht richtig angeschaut. Das ist eine andere Schuld. Aber eine Zielsetzung.
Das, was dem gegenüber, was man noch nicht entdeckt hat, immer auch diese Frage nach dem, wie diese Stringenz eigentlich möglich ist, weil bei Hitler genauso wie bei Nazismo, ist es ja gerade dieses Stringente bis zum Ende sozusagen, das Durchziehende oder das ist jetzt auch kein Derrida mit seiner Theorie über das Geschenk, dass das Geschenk nur als Geschenk, als wirkliches Geschenk funktionieren kann, wenn ich selbst nicht weiß, dass ich etwas schenke und der andere auch nicht weiß, dass er etwas schenkt. Also wie so eine Art Hintergrundrauschen, das scheint also überall da ist, aber gleichzeitig niemand wirklich mitkriegt.
Ja, aber bei Hitler hat man das sicherlich mitgekriegt. Ja. Aber ich glaube, man hat es übersehen sozusagen oder damals anders verstanden. Man hat es gesehen als Expansion der Macht, Weltbeherrschung und so weiter, dass wir mit einem suizidalen Vorgang zu tun haben. Das haben nur wenige bemerkt. Es gibt von Hafner einen Text, der um die Zeit geschrieben worden war. Hannah Arendt ja ein bisschen schreiben vielleicht. Aber es waren vielleicht nur zwei, drei Leute, die das erkannt haben als ein inszenierter Selbstmord. Jetzt wissen wir, dass er 14 Mal versucht hat, Selbstmord zu begehen. Und jedes Mal nicht geschafft. Immer schon in seiner Jugend, weil er generell bei jemandem nichts geschafft hat. Er hat das irgendwann verstanden und daraus ein Prinzip gemacht. Seine ganze Geschichte, seine Jugend, ja, war, dass er bei ihm niemals was klappte. Ja. Es gibt viele Biografien darüber. Er hat dann versucht, das zu singen, aber hat selbst geschaut, das ist nie gelungen. Zweimal hat er sich beworben bei der Wiener Akademie der Künste, das hat nie funktioniert. Er hat ein Buch geschrieben, hat er auch nicht verkauft. Er hat immer versucht, etwas zu tun, das hat nie funktioniert. Er war wirklich ein geborener Loser, aber er hatte eine geniale Intuition, diesen geborenen Losertum sozusagen öffentlich zu inszenieren als solches. Ich habe so einen Film gesehen über Roosevelt und da war einer der Aufgaben von Roosevelt, wichtigste Aufgabe von ihm, war Amerika und Kongress dazu zu bringen, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten, weil niemand wollte es. Ja? Er stand mehr oder weniger allein mit einer kleinen Gruppe seiner Berater. Niemand in Amerika wollte teilnehmen am Krieg. Gegen Hitler, also gegen Japan ja, aber gegen Deutschland nicht. Und er war völlig verzweifelt und plötzlich hörte er, dass Hitler den Amerikakrieg erklärt hat. Ja. Und nur aufgrund dieser Erklärung konnte er den Kongress überzeugen. Und auch dann mit Mühe sozusagen den Krieg einzutreten. Das heißt, Hitler hat, als er gemerkt hat, dass Amerika gegen ihn nicht keinen Krieg führt, hat selbst Krieg erklärt, damit die Sache sicher läuft. Ja. Er wollte sozusagen einen Krieg haben, den er mit absoluter Sicherheit verliert. Weil er nicht wusste, was er mit einem Sieg zu tun kann. Ja. Er hat keinen Plan, er hat keine Idee. Ja. Er musste absolute Garantie haben, dass er niemals gewinnt. Ja. Dann konnte er nochmal funktionieren. Dass er das erkannt hat, und dass das durchgespielt hat, das sicherlich spricht für ihn. Ja. Und jetzt sehen wir nur aus der historischen Distanz, mit was für einer Strategie wir zu tun haben. Ja. Wir haben tatsächlich zu tun mit Beschwörung bestimmten Gesetze der symbolischen Ökonomie, die ja eigentlich damals in den 20er, 30er Jahren auch der Begriff der symbolischen Ökonomie und Selbstmord und Krieg als ökonomische Handlungen und so weiter, das war alles formuliert im französischen, zum Teil im deutschen Kulturkreis, also Benjamin, die mit Franzosen verbunden waren, Benjamin Ernst Jünger, also diese Leute, Brecht zum Teil. Um die gleiche Zeit, also 26, 28, 32. Wir haben mit einem gewissen Feld, kulturellen Feld zu tun, das relativ einfach ist. Aber das kann man nur retrospektiv sehen. Ja, genau.
Das sind jetzt nicht beide.
Also das ist einfach so, so ein, wie du schon gesagt hast, so ein Rauschen im Hintergrund, diese Geschenke.
Ja, ja. Ja, aber dann kann man. Ja. Nun. Also, Derrida analysiert diese ganze Geschichte. Ja. An einer Stelle. Die Frage ist sicherlich, erstens kann man sich die Frage stellen, wie weit weiß man das wirklich nicht. Ja? Also er analysiert das so, dass, okay, die Öffentlichkeit weiß das nicht, dass diese Menschen sich sozusagen ruinieren in einer unspektakulären Art und Weise. Aber vielleicht jemand in der Umgebung und vielleicht reicht das aus, ja, als Kompensation. Wir kennen zum Beispiel genug Romanen, zypern-französische übrigens, noch aus dem 19. Jahrhundert, dass der Held sich zugrunde gerichtet hat, nur der Geliebte wegen. Ja. Ihm war es eigentlich genug, dass sie das sozusagen mal zur Kenntnis genommen hat und dann ihr ganzes Leben lang darunter leiden würde. Ja, sozusagen, er hat sich zugrunde ruiniert in einer süßen Erwartung, dass ihr Leben zur Hölle wird, ja, für die übrige Zeit. Das ist das eine. Und das andere, Derrida sagt, dass wenn diese ganze Anerkennung nicht funktioniert, funktioniert die symbolische Ökonomie zumindest in der Selbstanerkennung. Ja? Indem man sich selbst anerkennt als jemand, der sich selbst zugrunde richtet und stolz auf sich selbst ist, weil er sich zugrunde richtet, genügt es im Grunde schon. Ja? Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, sicherlich, oder ein klassisches Beispiel noch aus dem 19. Jahrhundert, sind diese, ja, von Dostoevsky, wie ist das auf Deutsch, aus dem Kellerloch oder so, das stimmt irgendwie nicht, ja, weil es ist Underground, ja, auf Russisch, ja. Es klingt als Underground, das heißt, es ist Keller und gleichzeitig ist es sozusagen Underground der Seele und Underground des gesellschaftlichen Lebens oder der dörflichen Moral. Und es geht darum, das analysiert eben Dostoevsky dort sehr, sehr intelligent, wie man unglaublich stolz und freudig, ekstatisch sein kann und totale Selbstbefriedigung bekommen, dadurch, dass er selbst zugrunde richtet und sich dadurch über die ganze Welt zumindest in seiner eigenen Genson erhebt. Und das reicht ihm total aus. Er lebt in diesem Untergrund, ja, und so weiter, aber er fühlt sich gleichzeitig allen anderen überlegen. Ja, weil er dann wird durch dieses Treffen mit dieser Prostituierte sozusagen dieses Gefühl der Überlegenheit zum Teil erschüttert. Aber das ist so eine andere Geschichte. Im Grunde ist seine Ökonomie seines eigenen Lebens, psychischen Lebens und der symbolischen Ökonomie reduziert auf eine Subjektivität. Und das reicht im Grunde aus. Ja? Er ist immer schon glücklich und völlig mit dem Leben zufrieden. Ja. Indem er sich selbst für sich selbst ruiniert und sozusagen als privilegierter Zuschauer des Selbstruins auftritt.
Kann es noch eine Steigerung davon geben? Also,
ja, also wir werden darüber sprechen, dass Derrida sagt, es gibt eine Möglichkeit eines fundamentalen Opfers oder fundamentale Gabe, die man selbst nicht merkt, dass man sie macht. Ja. Das ist sozusagen, das ist der absolute Gabe. Aber weil man das nicht merkt, kann man das auch nicht erzielen. Ja. Das ist sozusagen, das kommt. Ja. Und das ist ja dann für Derrida sicherlich das letztendlich ein religiöser Denker ist, ein rein religiöser Denker, ein rein theologischer Denker ist. Das für ihn ist sozusagen der Ort des Anderen oder der Ort des Göttlichen. Ja? Das heißt, wenn ich ein Opfer bringe oder eine Gabe gebe oder bekomme, die ich nicht merke, bedeutet das, dass es tatsächlich eine göttliche Gabe ist. Ja? Das heißt, eine Gabe, die sozusagen alle anderen Gaben ermöglicht, transzendentale sozusagen Gabe oder transzendentales Geschenk, ob ich dieses Geschenk gebe oder mir gegeben ist, das ist das, was meine Aufmerksamkeit und Zielsetzung und individuellen Strategien sich entzieht und eben der genuine Bereich des Göttlichen, des Sakralen, wenn man will. Das ist sozusagen das, was aus jenseits meiner Kontrolle liegt und ich kann nur indirekt mich darauf beziehen, ja, indem ich sozusagen, indem ich mich fühle in diese Ökonomie versetzt, ohne zu wissen warum, ja, das ist der Punkt, ja. Ja, das heißt, ich weiß, dass ich mich in dieser Ökonomie befinde, aber ich weiß nicht, welche Gabe mich sozusagen, ja, ich kann nur nicht identifizieren in diesem Moment. Und die Idee von Derrida ist sicherlich, dass diese Gabe in einer oder anderen Form deswegen nicht bemerkbar ist, weil sie mit der Zeit koinzidiert. Das ist letztendlich die Zeit, ja, selbst, ja, die gegeben wird oder genommen wird, ja, aber was man nicht merkt. Ja. Man nimmt die Zeit, ja, oder man gibt die Zeit. Man merkt das nicht, aber man tut es. Ja. Und auf diese Weise wird man in diese versessen, diese Ökonomie. Ohne dass man die Zeit hätte, das zu sehen, ja, oder zu registrieren oder anzustreben. Na gut, bei Nietzsche ist es so, dass um was genau zu präzisieren, der Punkt. Er spricht absolut und die ganze Zeit über den Untergang als der Ort, Selbstuntergang als der Ort, an dem der Mensch überwunden wird und Übermensch kommt. Also Übermensch ist nicht derjenige, der seine Kontrolle und so weiter. Übermensch ist, wenn man will, eben Selbstmörder, ja, bei Nietzsche. Das muss man auch sehen, ganz klar. Also Übermensch ist derjenige, der so lebt, dass er keine Gefahr mehr merkt, ja, und keine Gefahr mehr abwehrt. ja, das sozusagen jede Gefahr akzeptiert. Bei Malevich gibt es ja sehr vieles darüber, dass man sozusagen das Leben akzeptiert mit allen Gefahren total und keine Auswahl trifft ja zugunsten dem, was hilft und was gefährdet. Und das heißt, auf Selbsterhaltungstrieb vollständig verzichtet. In dieser Situation geht man sicherlich zugrunde, aber man geht zugrunde nicht als Mensch, sondern als Übermensch. Ja? Man überwindet das Menschliche. Das Menschliche wird definiert durch den Selbsterhaltungstrieb, ja, bei Nietzsche. Was er übersehen hat, denke ich, ja, weil er sehr auf die Gegenwart fixierter Autor ist, ist, dass die klassische Askese, nicht die Arbeitsaskese, aber die klassische Askese, auch so eine Form des Selbstruins war. Er hat das einfach nicht, er hat übersehen, dass die Askese kein Weg ist, kein Weg war, religiöse, authentische religiöse Askese, kein Weg war zu Verbesserung der Gesundheit sozusagen und zur Abwehrung des Lasters im Sinne sozusagen eben Arbeitsaskese, das heißt, dass der Körper funktionsfähig erhalten wird, damit die Arbeit gelingt. So, und die Askese war der Selbstzweck und die Askese war eben das Verzicht bis zu vollständiger Selbstaufgabe. Ja. Interessanterweise Buddha, wenn Sie buddhistische den so ein bisschen kennen, Buddhismus war sozusagen der mittlere Weg, sogenannte mittlere Weg. Ja, das heißt, Buddha, nachdem er angefangen hat, radikale Askese zu praktizieren, ist zum Schluss gekommen, dass es keine gute Sache ist und ist sozusagen umgeschwenkt auf den mittleren Weg zwischen Normalleben und Askese. Ja? Das ist der Buddhismus, ist ausgleicht zwischen asketischer Selbstzerstörung und normalem Leben. Das ist der reine Kontemplation, ja? Das buddhistische Kontemplation. Und sozusagen und eine gewisse Strategie des mittleren Wegs, ja? Die auch dazu dient, die Bedingungen dieser Kontemplation auch zu sichern, in dem Sinne, im Alltag auch zu akzeptieren, mit gewissen Zwängen, die damit zu tun haben. Aber Christentum, klassisches Christentum, hatte das nicht. Also klassisches Christentum hat Martyrium und radikale selbstzerstörerische Askese akzeptiert. Und was sozusagen Nietzsche übersehen hat, ist, oder vielleicht nicht übersehen hat, aber nicht ausgesprochen hat, oder vielleicht ganz am Ende, als er unterschrieben hat seine Briefe, der Gekreuzigte, hat er das bemerkt, dass zwischen seinem Übermenschen und dem christlichen Menschen eine vollständige Homologie besteht. Ja, dass zwischen seinen Übermenschen und der christlichen Martyrium und der christlichen Askese, klassischen Askese, nicht der neuzeitlichen Askese, sondern der klassischen, praktisch kein Unterschied zu finden ist. Das hat zunächst einmal aus der polemischen Überschwang nicht genug zu finden ist.
Es bleibt trotzdem dieser klassischen Askese so ein dass man so ein Mensch geht zum Beispiel in die Ausgabe und man weiß auch nicht, ob er überhaupt auf dem Weg ist, außerhalb des Klosters zu überleben.
Ja, es ist ein Spekulationsmoment, auch in Bezug darauf, ob man bei der christlichen Askese ist es auch, also das hat übrigens Nietzsche gesehen. Ja, das ist dieses Risiko, aber es gibt es gibt unterschiedliche Risiken. Es gibt auch das Risiko, im Scheitern zu scheitern. Ja? Ja? Es gibt so einen Witz, ich weiß nicht, ich kenne das im Russischen, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich im Deutschen gibt es ja. Er war so ein Idiot, dass er im Wettbewerb der Idioten, er hat nur den zweiten Platz bekommen. Ja? Das heißt, man kann auch sozusagen als kompletter Idiot scheitern. In dem Sinne, dass man zwar Idiot ist, aber nicht kompletter Idiot. Und in diesem Sinne eine Stufe, also das Ziel wieder verfehlen. Das ist ja übrigens ein Problem, das auch Bataille an einer Stelle in Bezug auf Genet analysiert. Vielleicht, wenn wir über Bataille sprechen, sprechen wir auch darüber, dass man auch das Ziel des totalen Ruins verfehlen kann. Man kann sozusagen das Ruin ruinieren. Das ist noch subtiler. Das ist sozusagen wahrscheinlich, ist das die letzte Subtilität. Das ist das, was das war berühmte Auseinandersetzung, also wenn ich das so erwähnt habe, und das passt ja zwischen Bataille und Genet. Ja. Bataille hat sozusagen dieses totale Ruin als künstlerische Strategie gepredigt, wobei er selbst ein Bibliothekar war, ja, und gesichertes Leben hat. Aber Genet hat das alles tatsächlich alles gemacht. Ja, war ein Krimineller, Homosexueller, hat anscheinend tatsächlich getötet, war fast getötet und dann im Gefängnis gesteckt für seine Verbrechen praktisch und hat dort diese berühmten Bücher geschrieben, die wirklich genial geschrieben sind, in denen alle diese Figuren der Selbstzerstörung bis zur absoluten Spitze getrieben werden, also viel, viel weiter als bei Bataille. Und dann auf die Initiative von Sartre wurde er entlassen. Und dann hat er ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, er hat das alles, alle diese Verbrechen und Gefängnisse und so weiter nur gemacht, um etwas Geld zu bekommen, eine Wohnung in Paris zu kaufen und ruhig zu leben. Was er auch dann getan hat. Und am Ende war er aufgenommen in die Académie Française. Und dann sozusagen, Bataille war absolut schockiert und hat gesagt, ja, das ist ja unmöglich, ja, sozusagen. Also der einzige Held, ja, der französischen Literatur, der wirklich alles das gemacht hat, was wir alle verlangen. Ja. Und dann sagt er, naja, gut, es ist petit bourgeois, ja, nur ein bisschen ein ruhiges Leben wird. Und dann Genet hat gesagt, ja, dieser Herr, ja, der immer sozusagen in seiner Bibliothek sitzt, der hat eine Wohnung, ja, und er ist ein petit bourgeois. Aber ich bin ein Kleinkrimineller. Und Kleinkriminelle ist ein petit bourgeois, ja, eigentlich. Also, das heißt, er wollte auch als Übermensch scheitern. Ja? Also seine Strategie war, sogar das zu unterminieren, also alles zu unterminieren, inklusive das ja auch. Also diesen Anspruch. Das sind sehr subtile Strategien, die in diesem Kreis dann praktiziert worden waren. Aber zurück zur Askese zu kommen, war sicherlich die Situation von Nietzsche, von der Situation des mittelalterlichen und byzantinischen, sagen wir, Asketen-Trend, ist sicherlich doch, ja, und das hat er nicht übersehen, das hat Nietzsche nicht übersehen, ist wie soll man sagen, die Verschiebung in der Rolle nicht des Helden, sondern des Zuschauers. Weil die Sache ist die, dass der Asket auch in der Wüste hatte einen Zuschauer, nämlich den Gott. Das bedeutet, dass die Situation, von der Sie jetzt sprechen, von der wir früher gesprochen haben, das muss man auch sehr klar sehen, dass jemand sich selbst ruiniert und das wird nicht bemerkt, ja? Das ist eine säkuläre Fragestellung in einem säkulären Zusammenhang. Weil in einem klassischen religiösen Zusammenhang ist eine solche Situation unmöglich, aus strukturellen Gründen, weil es Gott gibt und er sieht das sowieso. Ja? Das heißt, die Religion garantiert einen Zuschauer. Im Grunde ist es die einzige Garantie, die Religion gibt, aber es ist eine fundamentale Garantie. Was die Säkularisierung bedeutet, und das sagt auch Nietzsche an zwei, drei Stellen, was die Säkularisierung bedeutet, ist der Verlust des Zuschauers. Alles andere bleibt, aber der Zuschauer ist weg. Das heißt, man begibt sich auf die Suche nach dem Zuschauer, und das ist, was die säkuläre Kunst und so weiter seitdem tun. Ja? Nicht zufällig beginnt Nietzsche seine Reflexion mit dem Theater, mit der Bühne, mit der Reflexion der Wagnerischen Oper, wo der Zuschauerraum auch wiederum gesichert ist. Ja? Gesichert ist. Alles passiert auf der Bühne. Und Zuschauer sitzen und schauen sozusagen den Helden zu, wie er sich selbst zerfleischt und untergeht und dionysisch auflöst. Ja? Aber die sind da und die sehen das. Ja? Das heißt, aber sicherlich kann man die Situation vorstellen, und diese Situation ist alltäglich, dass man zerfleischt sich und löst sich auf und niemand sieht zu. Ja? Niemand interessiert sich dafür. Ja? Das ist eine Situation, die selbst eine säkuläre ist. Die selbst eine säkuläre ist und die zum Beispiel auf unterschiedliche Weise gelöst wird. Jetzt fällt mir plötzlich ein, ich wurde interviewt von gerade über diese Frage für ein Theatertreffen, ja, von Theaterleuten. Und also wie die Situation des Zuschauers und des Theaters und des Zuschauers. Und in dieser Situation ist es nicht uninteressant. Wenn man zum Beispiel Duchamp nimmt, oder Andy Warhol, ja, das sind vergleichbare Figuren, die sich hinsieht, sie lösen diese Frage so, dass sie als Künstler selbst die göttliche Position annehmen. Das heißt, sie nehmen an die Position des Zuschauers, des fehlenden Zuschauers. Ja, wo Duchamp sagt, ich tue nichts, ja, ich beobachte nur, wähle aus, reflektiere, kommuniziere. Das heißt, ich tue das, was Gott früher getan hat, als er da war, was Zuschauer tut, aber fehlt. Ja. Das heißt, der Künstler übernimmt die Rolle des fehlenden Zuschauers, des abwesenden Zuschauers. Das Gleiche macht Andy Warhol, wenn er zum Beispiel sagt, wenn er interviewt wird, dann fragt er immer, ja, Sie wissen das, und was denken Sie darüber? Ja, im Endeffekt kehrt die Situation so um, dass er den Journalisten interviewt, ja, und sagt, ah ja, das ist interessante Beobachtung. Da gibt es ja einige Interviews, da fragt etwas, wie reagieren auf eine Ausstellung, ja, und dann in der Woche sagt, ah, Ausstellung, ah ja, ich habe gehört, ja. Die Leute haben mir gesagt, das sei interessant, aber ich habe das noch nicht gesehen. Haben Sie es gesehen? Und sagt, ja, ja, ich habe es gesehen. Na, ja, und? War es interessant? Und sagt, ja, ja. Und was war da ausgestellt? Was haben Sie eigentlich gesehen? Ja, und er kehrt das alles um und er interviewt den Journalisten die ganze Zeit und entlässt ihn, ja, und geht dann weg. Das sind die Strategien, wo eben der Künstler auf der anderen Seite sich platziert, auf der Seite des Zuschauers und jemanden, der interviewt, statt interviewt zu werden. Das sind sehr elegante Strategien, aber die sozusagen gruppieren sich alle um diese Frage, wer sieht wen? Ja? Das ist die zentrale Frage, wer sieht, wer zeigt? Ja? Das ist generell die zentrale Frage der Kunst. Die zentrale Frage der Kunst ist sicherlich nicht, was die Leute machen. Ja? Das ist egal. Die Frage ist, wie das Spannungsfeld zwischen Sehen und Zeigen überhaupt gestaltet ist. Ja? Wie die Urszene des Sehens und Zeigens funktioniert. Und sie funktioniert schon nicht immer auf gleiche Weise. Ja? Sie funktioniert auf unterschiedliche Weise. Und welche Positionen dann jeweils besetzt werden von wem. Gut, wir sind am Ende, denke ich. Also, nächste Zeit.